Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen, wie viele andere auch zugegebenermaßen, über den Koalitionsvertrag. Was kommt da jetzt auf Arbeitgeber eigentlich zu? Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, immerhin 146 Seiten, steht. Und wir werfen einen Blick auf die Vorhaben der künftigen Regierung in den Bereichen Arbeitsrecht. Manche bedauern zwar, dass das BMAS wieder an die SPD geht, aber gleichzeitig hegen die einen die Hoffnung, dass Hubertus Heil sein Ministerium abgeben muss und der Weg so möglicherweise für große Reformen frei wird. Ich will noch mal einen kleinen Hinweis geben. Wir zeichnen heute am 11. April auf. Wie immer, wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit passiert. Lieber Dr. Lelei, wie sozialdemokratisch eingefärbt ist denn der Koalitionsvertrag? Lars Klingbeil und seinen Verhandlern wird er attestiert, dass sie großes Geschick und Durchsetzungsvermögen haben. Kann es so den großen Wurf für die Wirtschaft geben?
Das habe ich auch gehört, Herr Krabbel. Ich habe sogar die politischen Poeten reimen hören. Da werden Reime gesagt wie: Das ist SPD pur, von CDU keine Spur. Also so ein bisschen, ich reim dich oder ich fress dich. Aber ich denke, da ist was dran. Zumindest kann man, denke ich, sagen, die Handschrift der SPD ist in dem arbeitsrechtlichen Teil des Koalitionsvertrags deutlich zu erkennen. Und das ist sicherlich ein großer Verhandlungserfolg, wenn man mal davon ausgeht, dass die SPD ja ein ganz schlechtes Wahlergebnis erzielt hat. Und dann, denke ich, haben die in dem arbeitsrechtlichen Teil schon ganz gut sich durchgesetzt.
Genau, und die spannende Frage, man kann ja sagen, macht ja nichts, wenn da trotzdem was drinsteht, was wirklich der Wirtschaft jetzt nutzt und wo es so den Antrieb gibt, sehen Sie da irgendwas?
Ja, es gibt da sicherlich einige Themen, die angegangen werden. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das sehr, sehr vorsichtig zumindest geht. Kompromisswerk ist ja auch immer ein Koalitionsvertrag. Die marktwirtschaftlichen Reformen, die sind eher vorsichtig dosiert, würde ich mal sagen. Aber die Themen, und da kommen wir ja auch, glaube ich, nochmal zu Arbeitszeit zum Beispiel und vielleicht, und da kommen wir ja, glaube ich, auch noch zu, was gerade nicht im Koalitionsvertrag arbeitsrechtlich steht. Das kann ja für die Wirtschaft auch interessant sein.
Ganz genau. Ich habe einen ganz spannenden Kommentar gehört und ich finde, da kann man sich gut anschließen. Die sollen jetzt erstmal machen. Und dann können wir ja schauen, was bei rauskommt. Wir schauen jetzt erstmal auf die Details. Starten würde ich gerne mit dem Mindestlohn. Die Einflussnahme auf die Mindestlohnkommission scheint, so sieht es aus, jetzt endlich ein Ende zu haben. Was wurde denn in Sachen Mindestlohn beschlossen?
Ja, richtig. Das scheint so. Und andererseits gibt es dann im Koalitionsvertrag diesen etwas eigenartigen Satz, der davon spricht, es sei ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar. Einerseits wird ja natürlich gesagt, natürlich ist das ja gar nicht mehr, aber es wird gesagt, die Mindestlohnkommission bleibt formal unabhängig. Das muss sie auch sein, sonst ist sie ja sinnlos und kann im Grunde genommen nach Hause gehen. Das würde also heißen, keine politischen Eingriffe mehr. Das hat man ja bei der letzten Regierung noch anders gesehen. Und dann aber trotzdem eben wieder dieser Satz, es sei ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 zu erreichen oder erreichbar. Das ist ja schon eine Vorgabe, vorsichtig formuliert, aber doch mindestens eine politische Erwartung.
Wie wurde sich denn bei der Arbeitszeit geeinigt? Die spannende Frage ist da ja letztlich die ganzen Wochen und Monate schon, wird jetzt endlich der europäische Rahmen ausgeschöpft?
Richtig, das ist die spannende Frage und da würde ich jetzt mal sagen, ja, mit Einschränkungen, vielleicht könnte man in dem schiefen Bild mal hier zu sprechen, mit angezogener Handbremse wird der ausgeschöpft, da ist ja die Rede von Modellprojekten und dann wird natürlich auf die EU-Arbeitszeitrichtlinie Bezug genommen, die ja den berühmten Wochenarbeitszeitrahmen vorgibt und es ist auch natürlich klar, dass da diese Vorgaben der EU-Richtlinie gewahrt gesagt werden müssen. Und übrigens ja auch, dass die Vorgabe des EuGH-Urteils von 2019, das berühmte Arbeitszeit- oder Stechuhr-Urteil. Das heißt, hier wird man mal sehen, was kommt. Aber sicherlich ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Die Diskussion geht in Richtung europäische Arbeitszeitgestaltung und damit um mehr Flexibilität für die Unternehmen.
Ja, im vergangenen Jahr wurde von den Arbeitgeberverbänden ja mehr Bock auf Arbeit plakativ gefordert. Nun soll es steuerliche Anreize für Mehrarbeit geben. Wie sieht das aus?
Ich habe das Gefühl, dass es da, erstmal steht es ja drin im Vertrag, Überstunden steuerlich zu begünstigen, insbesondere für Vollzeitkräfte. Ich habe das Gefühl, dass es erstmal eher ein politisches Signal an die Arbeitgeberseite ist. Man muss sehen, wie das umgesetzt wird. Mehr Bock auf Arbeit ist natürlich gut und wenn sich die Arbeit finanziell auch lohnt, ist es noch umso besser. Aber ich denke, hier werden wir wirklich sehen müssen, was konkret dabei rauskommt.
Was hat sich im, oder tut sich möglicherweise, so müssen wir formulieren, im Tarifrecht?
Ja, das ist, denke ich, eine schwierige Geschichte aus Arbeitgebersicht. Die Tarifbindung, die ist ein zentraler Punkt. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das ist ein Lieblingsthema der SPD. Und da kommt das große Schreckgespenst des Tariftreuegesetzes wieder aus der Schublade, hätte ich jetzt fast gesagt. Das hat das Ziel, die Tarifbindung hochzubringen. Also bei öffentlicher Auftragsvergabe sollen Unternehmen, da gibt es bestimmte Schwellenwerte bezüglich der Auftragsvolumen, aber da sollen Unternehmen nur noch berücksichtigt werden, die tarifgebunden sind. Das kann man, und ich bin einer von denen, sehr kritisch sehen, weil es ja letztendlich auch ein Recht darauf gibt, nicht tarifgebunden zu sein. Es gibt ja auch eine negative Koalitionsfreiheit. Aber das überrascht jetzt hier nicht, weil das ein altes Herzensanliegen der SPD ist.
Wie steht es um die Digitalisierung? Ich habe gesehen, da gibt es zumindest für die Betriebsratsarbeit einiges Neues, aber darüber hinaus gibt es da irgendetwas zu melden.
Ja, Betriebsratsarbeit, da hat man auch so etwas den Eindruck zurück in die Zukunft. Digitale Betriebsratssitzungen ist das Stichwort, inklusive auch digitaler Abstimmungen. Das geht ein bisschen deswegen zurück in die Zukunft, weil wir sowas ja während der Covid-Pandemie schon mal zumindest in ähnlicher Form ja gehabt haben. Das ist dann hinterher alles zurückgedreht worden, beziehungsweise im Grunde genommen für die Praxis unbrauchbar geregelt worden. Da wird es jetzt vielleicht wieder Fortschritte oder hoffentlich Fortschritte geben. Interessante neue Entwicklung ist ja das Zugangsrecht der Gewerkschaften, wo man ja sich darauf wohl verständigt hat, dass es für Gewerkschaften ein digitales Zugangsrecht geben soll. Und dann heißt es ja so schön, dass es der tatsächlichen jetzt aktuellen Rechtslage entspricht. Das wäre eine Neuigkeit, allerdings auch gar nicht so groß die Neuigkeit, weil entsprechende Tarifverträge gibt es schon. Ich habe vor ein paar Tagen noch zusammengesessen mit dem Personalvorstand von einem großen Energieversorgungsunternehmen. Und in diesem Bereich gibt es solche Tarifverträge schon, die so etwas regeln. Das heißt also, hier kann man auf jeden Fall sagen, dass das nicht unbedingt gegen Unternehmensinteressen spricht. Man wird sehen müssen, was da konkret bei rauskommt.
Ja, und ein Hebel für mehr Flexibilität, für wirtschaftliches Wachstum ist auch das Befristungsrecht. Was gibt es hier Neues?
Ja, das Befristungsrecht war ja auch ein Zankapfel in Anführungszeichen, weil da SPD-Forderungen ja relativ weit gingen. Man hat das Befristungsrecht auf dem Kicker gehabt. Das sind allerdings dann diese Albträume, sage ich jetzt mal, der Arbeitgeber sind nicht wahrgenommen oder wahr geworden. Die sachgrundlose Befristung ist nicht abgeschafft worden. Allerdings will man hier mit den Fristformerfordernissen etwas liberaler umgehen. Und deswegen denke ich, ist das Befristungsrecht im Wesentlichen unangetastet worden oder zumindest hat man diesen ganz großen Kahlschlag nicht bekommen, dass die sachgrundlose Befristung komplett abgeschafft worden wäre.
Also das Positive ist, dass es nicht schlimmer wird. Heiß diskutiert, und da kommen wir vielleicht wieder so ein bisschen zurück zu mehr Bock auf Arbeit, wird ja die Ausgestaltung der Rentenversicherung. Was wurde hier vereinbart?
Ja, es ist, und das versteht sich ja fast schon von selbst, ein Rentenniveau soll stabil gehalten werden. dazu. Und das sind dann die Neuentwicklungen, die aber, man muss es ganz offen sagen, ja auch nicht unumstritten sind. Eine erwerbstätigen Versicherung soll kommen. Da geht es also um Selbstständige, perspektivisch möglicherweise sogar auch Beamte, die in die Rentenversicherung einbezogen werden. Das ist alles unter dem großen Stichwort zu sehen. Die Rentenkassen sind leer oder zumindest noch viel leerer, als man denkt. Das sind allerdings sicherlich Dinge, die eine sehr, sehr lange Umsetzungsperspektive haben. Auch da, denke ich, werden wir erstmal abwarten, was tatsächlich kommt.
Ja, dann haben Sie im Bereich Tarifrecht ja schon darüber gesprochen. Ich würde es gerne mal ein klein wenig vertiefen. Was verbirgt sich denn hinter dem Bundestariftreuegesetz?
Ja, um es mal ganz wirtschaftlich anzupacken, da verbergen sich Milliarden Aufträge hinter. Wenn man vor allen Dingen mal jetzt ja in die Richtung schaut, was an finanziellen Mitteln durch das Ende der Schuldenbremse zur Verfügung gestellt worden ist oder zur Verfügung gestellt werden wird. Die Neuverschuldung, die Zahlen sind ja bekannt in astronomischer Höhe. Diese Gelder werden ja nicht zuletzt auch in öffentliche Aufträge fließen, zum Beispiel auch in Rüstungsprojekte. Und da hat man natürlich mit dem Bundestariftreuegesetz einen sehr, sehr starken rechtlichen Hebel, um Tariftreue, ich sag's mal ganz krass, zu erzwingen. Denn die öffentlichen Aufträge gehen ja dann nur noch an Unternehmen mit Tarifbindung. Ich kann verstehen, dass man Lohndumping verhindern will. Das ist ja auch richtig und gut. Allerdings, dass man tatsächlich meint, dadurch die Tarifautonomie zu stärken, das weiß ich nicht. Also die Sache ist umstritten, aber es wird wohl jetzt so kommen.
Ja, und manchmal ist es sehr spannend, dorthin zu schauen, wo nichts ist, soll heißen, welche diskutierten Themen haben es denn überhaupt nicht geschafft in den Koalitionsvertrag und was fehlt?
Ja, was mir nicht fehlt, aber was es Gott sei Dank ja nicht geschafft hat, das ist die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Das fehlt und ist damit, hoffe ich zumindest, vom Tisch in der kommenden Legislaturperiode. Andere Dinge sind auch vom Tisch, die ich nicht vermisse, zum Beispiel das Beschäftigtendatengesetz. Von dem hört man nur noch ganz wenig und liest auch nur noch ganz wenig. Der Entwurf, der da vorgelegt worden ist, zuletzt von dem zuständigen Ministerium, der war ja doch sehr gewöhnungsbedürftig, also sicherlich etwas, was man nicht vermisst, zumindest aus meiner Perspektive. Aber auch sowas wie ein echtes Recht auf Homeoffice, was ja immer wieder diskutiert worden ist, das ist nicht da irgendwie zu finden. Und was ich jetzt persönlich vermisse, und das ist ja auch, Herr Krabbel, wenn ich das so sagen darf, eins unserer Lieblingsthemen hier im Podcast, die Schriftformerfordernisse, die ja überall im Arbeitsrecht noch umhergeistern, vor allen Dingen zum Beispiel bei der Kündigung, das liest man nicht, aber das war vielleicht etwas zu viel erwartet, dass man da etwas liberaler hätte rangehen können.
Ja, ein weiteres großes drängendes Ziel ist es ja, Bürokratie abzubauen. Da habe ich heute Morgen auch gelesen, es soll die Möglichkeit geschaffen werden, in 24 Stunden ein Startup zu gründen. Sehen Sie hier Anhaltspunkte in der Vereinbarung, dass das gelingen kann, dass man Bürokratie ernsthaft abbaut?
Ich nehme allen Beteiligten ab, diesen ernsthaften Willen. Es ist aus meiner Sicht einfach furchtbar schwierig, sowas zu tun, wenn man sich einmal anschaut, wie die Dinge, das ist ja nicht nur in Deutschland ein Problem, in vielen westlichen Ländern ist es ein Problem, wie die Dinge einfach faktisch aufgestellt sind. Und es wird viel darüber gesprochen, entbürokratisieren, digitalisieren, vereinfachen und so weiter und so weiter. Aber die konkreten Inhalte, die finde ich, zumindest jetzt hier im Koalitionsvertrag noch nicht. Im Gegenteil, ich will es jetzt nicht schwarz machen, aber im Gegenteil, man will ja sogar neue Ministerien mit der entsprechenden Bürokratie, die dazugehört, schaffen. Also ich würde hier auch sagen, im Zweifelsfall ist es natürlich so, dass man erstmal den Leuten einen Vertrauensvorschuss gibt. Dieses Anliegen ist formuliert. Was da kommt, Bürokratieabbau, vielleicht bleibt es nur ein Wunschtraum, ich hoffe nicht.
Das freut mich, dass Sie da zumindest positiv reinblicken und genauso positiv möchte ich es jetzt auch drehen zum Schluss. Können denn Arbeitgeber optimistisch in die nächsten Jahre blicken?
Ja, ich denke, man kann sicherlich vorsichtig optimistisch sein. Alleine die Tatsache, dass es ja jetzt relativ schnell zu der Regierungsbildung gekommen ist, ist ja sicherlich ein politisches Fund, mit dem man auch wuchern kann. Ich bin ein wenig hin und her gerissen. Einerseits habe ich heute Morgen schon aus Gewerkschaftsseite das Statement gelesen, dass man mit dem Koalitionsvertrag sehr zufrieden sei. Das ist immer so ein bisschen Warnzeichen. Allerdings habe ich das auch von Verbänden aus dem Mittelstandsbereich, aus dem Unternehmerbereich gehört. Zumindest keine grundsätzliche Kritik. Deswegen denke ich, ja, vorsichtiger Optimismus ist angebracht.
Vielleicht müssen wir wirklich auf die Personalie schauen und sehen, welcher Minister, welche Ministerin das BMAS zugesprochen bekommt. Wie schnell kann es denn nun gehen? Rechnen Sie mit einer raschen Umsetzung der einzelnen Vorhaben? Und wenn ja, wo, an welcher Stelle? Also was könnte zuerst kommen?
Ich denke, es wird ein ziemlicher Druck lasten auf den Protagonisten jetzt auch, wie man so schön sagt, zu liefern, zumindest schnell etwas zu liefern. Also das Schlimmste, was ja jetzt auch aus politischer Perspektive passieren kann, dass der Koalitionsvertrag angenommen wird, der muss ja übrigens auch noch angenommen werden, aber unterstellen wir mal, wird angenommen und dann passiert erstmal Wochen und Monate nichts. Nicht? Das wäre ja ein furchtbares Signal, deswegen rechne ich damit, dass das tatsächlich relativ schnell geht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade in dem Bereich Betriebsverfassungsrecht es relativ schnell geht, vielleicht auch schon mit Blick auf die ja nächstes Jahr anstehende Betriebsratswahl. Also das könnte ich mir vorstellen. Das ist nicht ganz ein Riesentop-Thema, aber eben halt doch ein Thema, was viele Kolleginnen und Kollegen in den Personalabteilungen ja täglich beschäftigt.
Ja, es wird nicht langweilig die nächsten Wochen. Vielen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Hier könnte Ihre Werbung zu hören sein. Kontaktieren Sie uns unter aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.